Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Einmal innehalten und sich diesen Konflikt klar machen. Die Athletensicht haben wir gerade gehört, aber auch der Blick auf das Machtzentrum um Putin, auf Sanktionen ist ein Thema, das sich dem Sport momentan ganz akut stellt. Putin mischt seit Jahren im Sport mit. Mehr noch, der Staatssport wird als Teil seiner Machtbasis gesehen. Deswegen stellt sich die Frage nach dem Umgang mit Russland, in dem sowas oft als Sportfamilie bezeichnet wird. Unser Autor Robert Kempe beobachtet Russland auf der Weltsportbühne seit vielen Jahren. Deshalb habe ich mich mit ihm genau darüber unterhalten. Warum wird der Sport da jetzt gerade so in die Verantwortung genommen?
Weil er jahrelang große Nähe zu Wladimir Putin gesucht hat. Der Sport, die großen Sportverbände haben nahezu alle ihre Großveranstaltungen in Russland veranstaltet. Es war eine Leichtathletik-WM dort. Es gab 2014 die Olympischen Winterspiele in Sochi und auch die Fußball-WM 2018 in Russland. Und nie gab es eigentlich Kritik an den Zuständen in Putins Russland von Seiten des Sports. Man hat Putin somit eigentlich wissentlich die Bühne gegeben. Und eine, die Putin ja auch aber auch selbst immer wieder gesucht hat. Und da müssen wir gar nicht so lange zurückgehen, da müssen wir uns nur ein paar Wochen zurückerinnern an Olympia in Peking. Da war er Ehrengast des chinesischen Staatsführers Xi Jinping. Putin war bei der Eröffnungsveranstaltung dabei. Und auch dort hat man daran keine kritischen Worte gefunden. Und ja, und eigentlich im Gegenteil. Wie gesagt, der Sport hat ihn nie kritisiert. Man hat den Schulterschluss mit ihm gesucht. Vor allen Dingen muss man da das Internationale Olympische Komitee in die Pflicht nehmen, aber auch die FIFA. Und da kann man nochmal auf die WM dort einging 2018. Es gab Bilder, Gianni Infantino, Putin, Champagner trinken zwischen den sogenannten FIFA-Legenden, also altverdienten Fußballern. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Putins Russland die Krim schon 4 Jahre annektiert. Der Krieg in der Ostukraine tobte auch schon. Und auch zu diesem Zeitpunkt waren Aktivisten im Gefängnis oder Verfolgung ausgesetzt und die Arbeit von NGOs waren massiv eingeschränkt in Russland.
Wie hat denn Putin den Sport genutzt?
Naja, er hat diese Möglichkeiten schamlos ausgenutzt. Er konnte letztlich sein Land darstellen als harmlos oder sich darstellen als harmlos, als menschenfreundlich und weltoffen. Der Sport war für ihn Teil seiner Maskerade. Aber nochmal, die Funktionäre haben das auch gern angenommen und letztlich mitgetragen. Und wenn wir nochmal auf die Olympischen Winterspiele in Sochi 2014 eingehen, die Pläne für den Angriff auf die Krim wurden während dieser Spiele letztlich angestoßen. Da lobte Thomas Bach dann noch auf der Abschlussveranstaltung Putin auf aller Weltbühne und den Mehrwert dieser Olympischen Spiele für die russische Zivilgesellschaft. Oder gehen wir nochmal ein auf die WM 2018, wo es zum Beispiel Ansagen an die russische Polizei gab, sich zurückzuhalten. Diese Wochen, muss man sagen, ich war damals auch selbst vor Ort, waren in Russland sehr, sehr entspannt. So entspannt, dass sich viele Russen schon fragten, wo sie eigentlich lebten. Die Welt war zu Gast in Russland und Putin wollte sich gut darstellen. Es gab Tourismusprogramme und alles. Es war in dem Sinne so ein Zustand, dass Kollegen damals schon auf uns zukamen und uns eigentlich danach fragten, warum wir eigentlich, ja, Zitat, immer so negativ über Russland berichten würden. Da muss man also sagen, Putins Spiel ging schon auf. Und kurz nach dieser WM ist er dann massiv gegen die letzten übrig gebliebenen Teile der russischen Zivilgesellschaft vorgegangen. Journalistinnen und Journalisten wurden massiv bedroht. Aktivisten kamen in Haft und NGOs wurden in Teil ganz zerschlagen. Also da waren von diesen friedvollen Wochen nichts mehr übrig. Und auch daran lässt sich erkennen, dass er den Sport gezielt ausgenutzt hat für seine Messages, die er letztlich in die Welt tragen wollte.
Und das ist ja dann die Bühne, die man so nach außen nutzt. Aber welche Rolle spielt der Sport nach innen für Putin?
Ich glaube, das muss man teilen. Also die großen Veranstaltungen nutzt er natürlich auch für Botschaften an die eigenen Leute. Dass Russland letztlich tonangebend ist mitten in der Welt, dass es mitspielt, am großen Tisch sitzt und dass die Welt nach Russland kommt und überhaupt nichts kritisiert. Also sie bestätigen somit Putins Politik und seine Staatspropaganda. Das andere ist natürlich der Sport selbst. Und er dient in Russland als identitätsstiftend. Doch kann man auch über die Jahre, konnte man immer wieder beobachten, wie eben dieser Jargon auch aus der Politik, also dieses Russland, was immer wieder so bemüht wird, das ewig provoziert und unterdrückt wird, auch im Sport quasi einzog. Und spätestens dann war es für jeden offensichtlich und rückte ins Machtsystem von Putin ein. Das waren dann natürlich 2014 mit den Olympischen Spielen in Sochi verbunden und dem Aufdecken des russischen Staatsdopings beziehungsweise dieses groß angelegten Betrugssystems bei den Spielen in Sochi. Aber auch Putin hat immer wieder gern sich mit Sportlern gezeigt oder sich auch selber als Sportler gezeigt, als Judoka, als Eishockeyspieler. Aber wie gesagt, sich auch selber gern mit Sportlern umgeben. Deren Aura oder deren Erfolge nutzt er auch für sich politisch. Es sitzen ja an die 20 Personen mit Sportbezug, auch olympischen, in der Staatsduma, also im sogenannten russischen Parlament, für Putins Partei Einiges Russland. Da sind auch Olympiasieger dabei, zum Beispiel der Biathlet Anton Tschipulin oder auch Wladislav Tretjak, der bis letztes Jahr noch im Vorstand des Welteishockeyverbandes saß. Das ist er, deren Ehrenmitglied. Oder eben auch Alexander Schukow, der war Larry Young Chef des Nationalen Olympischen Komitees und ist jetzt erster stellvertretender Vorsitzender der Duma.
Der Sport hat ja in Teilen schon reagiert mit Ausschlüssen des russischen Sports in manchen Disziplinen. Trifft so etwas wirklich eine Machtbasis von Putin?
Ich gehe davon aus und sage ja. Also natürlich würde das treffen. Vor allem im Land, wo eine massive staatliche Propaganda wirkt und der Zugang zu Informationen massiv erschwert wird. Denn ein Wettkampf, an den russische Sportler antreten, auch derzeit antreten würden, hilft Putin natürlich weiter, auch um darzustellen, dass er weiterhin anerkanntes Mitglied der Weltgemeinschaft ist. Doch ob quasi diese Sanktionen, über die jetzt auch immer wieder im Sport gesprochen werden, im Ausschluss von russischen Sportlern, ob das wirklich umgesetzt wird, ist natürlich fraglich. Denn es sitzen immer noch wichtige russische Oligarchen und Putin-Gefolgsleute in den Weltverbänden an zentralen Stellen, auch in Präsidentenämtern. So hat uns zum Beispiel Wladimir Lisi mitgeteilt. Er ist ein schwerreicher Stahlmagnat aus Russland und Präsident des Internationalen Schützenverbandes, eine olympische Sportart, dass er derzeit nicht vorhabe, zurückzutreten. Und er wolle auch nicht russische Athleten ausschließen von Wettkämpfen. Allerdings, so fügt er hinzu, würde er einen Krieg strikt ablehnen. Es gibt auch noch Alisher Usmanov, das ist auch ein reicher Oligarch, sehr Putin-nah. Er ist Präsident des Internationalen Fechterbundes und ehemaliger Besitzer des FC Arsenal, also des englischen Fußballclubs. Er hat auf eine Anfrage bisher gar nicht reagiert, aber auch er nutzt natürlich dieses Spiel der Einflussnahme in der olympischen Welt. Da gibt es eine Anekdote. Es gab vor geraumer Zeit mal so eine Art Schrift mit der Handschrift des Gründers des Internationalen Olympischen Komitees, Pierre de Coubertin. Die wurde versteigert in London, glaube ich, und Alisher Usmanov hat diese Schriftrolle dann für das IOC erworben, hat ein Mehrfaches des Preises gezahlt. Ich nehme an, es waren ungefähr an die 8 Millionen, und hat es dann dem Internationalen Olympischen Komitee für deren Museum geschenkt.
Herr Kempe, wir haben nicht mehr besonders viel Zeit, aber lassen Sie uns noch kurz auf das IOC schauen. Es ist ja immer wieder von einem Schulterschluss mit Russland in den vergangenen Jahren gesprochen worden. Wie verhält sich denn das IOC jetzt?
Ja, zäh, muss man sagen. Es hat gedauert diese Woche, bis sich das IOC geäußert hat. Bisher hat man den Begriff Krieg aber auch nicht unbedingt in den Äußerungen in den Mund genommen. Es ist wahrscheinlich auch so, dass die Abhängigkeit in der olympischen Welt, wie wir es ja nun gerade geschildert haben, ja, relativ groß ist. Und Putin, so hatte man den Eindruck, auch zeitlang einer der wichtigsten Sportfunktionäre in der olympischen Welt war. Das IOC fordert nun zwar die Weltverbände auf, keine Veranstaltungen in Russland und Belarus stattfinden zu lassen. Nur kann es zumindest aus meiner Sicht da nicht enden. Athleten Deutschland und andere nationale olympische Komitees haben ja nun eigentlich klare Kante gegen Russland und den Sport und seine Funktionäre gefordert. Eigentlich müsste sich auch der Deutsche Olympische Sportbund, der sich ja gerade neu aufstellen will, auch da in dieser Frage aus meiner Sicht klar positionieren.